Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 261. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der den uneigennützig Spendenden verheißt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Diejenigen, welche ihr Gut auf dem Wege Gottes hingeben und ob dessen weder Ansprüche geltend noch Vorhaltungen machen. Ihre Belohnung bei Gott ist gewahrt und weder Angst noch Kummer wird über sie kommen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen ERIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 18. April 2022, gleich dem 29. Fevraldin 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge unserer Sendung Einmalige Gelegenheiten. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, keine Einigung in Wien, bis die Hauptpunkte vollständig vereinbart sind. Präsident Raisi, Streitkräfte zielen auf das Zentrum Israels, wenn es gegen Iran vorgeht. Iran bestellt den schwedischen Geschäftsträger ein. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, keine Einigung in Wien, bis die Hauptpunkte vollständig vereinbart sind. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums gab an, dass es in den Wiener Gesprächen keine Einigung über die Wiederbelebung des Iran-Abkommens von 2015 geben wird, bis es einen vollständigen Konsens über die wichtigsten Streitpunkte gibt. Wir werden uns auf nichts einigen, bis wir uns auf die Allgemeinheiten geeinigt haben, sagte Said Radibzadeh am Montag auf einer wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran und deutete damit auf eine Sackgasse im Verlauf der multilateralen Gespräche an, die vor über einem Jahr in Wien begannen. Wir können sagen, dass eine Einigung in Wien vorliegt, sobald die verbleibenden Probleme gelöst sind, sagte er und fügte hinzu, was in Wien verhandelt wird, steht im Einklang mit den JCPOA. Sowohl das Abkommen als auch die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates sind die Maßstäbe für die Gespräche. Über den stellvertretenden Außenpolitikchef der Europäischen Union, Enrique Mora, werden Nachrichten zwischen Teheran und Washington ausgetauscht. Khatibzadeh beschrieb die Atmosphäre der Wiener Gespräche weiterhin als positiv und stellte fest, dass Teheran und die G4+1, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China alles getan haben, was sie konnten und nun auf eine angemessene Antwort aus Washington warten, um die bestehenden Bedenken anzusprechen. Washington hat eine Politik des Hinauszögerns eingeschlagen, bedauerte der iranische Diplomat. Aber die Atmosphäre der Wiener Gespräche ist immer noch angemessen, um den JCPOA wiederzubeleben. Khatibzadeh verwies ferner auf die aktuelle Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten hin und erklärte, die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen einigen arabischen Staaten und Israel habe das Regime in Tel Aviv ermutigt, seine Aggression gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten weiter voranzutreiben, und kritisierte das Schweigen der internationalen Gremien gegenüber den von israelischen Streitkräften begangenen Verbrechen. Präsident Raisi: Streitkräfte zielen auf das Zentrum Israels, wenn es gegen Iran vorgeht. Präsident Ebrahim Raisi zufolge überwachen die iranischen Streitkräfte Israel und warnen, dass sie das Zentrum des Regimes angreifen werden, wenn es auch nur den geringsten Schritt gegen die iranische Nation unternimmt. Die Botschaft an das zionistische Regime lautet: Wenn Sie versuchen, die Beziehungen zu den Ländern der Region zu normalisieren, sollten Sie wissen, dass nicht einmal Ihre kleinste Bewegung vor den Augen unserer Streitkräfte und unserer Geheimdienste und Sicherheitskräfte verborgen bleibt, sagte der Präsident Montag. Er gab die Warnung während einer Militärparade vor dem Mausoleum von Imam Khomeini, dem Gründervater der Islamischen Republik, außerhalb von Teheran zum Tag der iranischen Armee heraus. Präsident Raisi erklärte, die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran hätten viele Fähigkeiten, von denen die wichtigsten ihre aufrichtigen und frommen Mitglieder seien, die bereit seien, sich der Gefahr zum Wohle des Landes zu stellen. Laut Raisi habe die Armee die drakonischsten Sanktionen gegen Iran ausgenutzt, um sich selbst zu stärken. Was der Sprecher des Weißen Hauses der Welt sagte, war, dass sie eine schändliche Niederlage bei ihren Sanktionen und ihrem maximalen Druck auf Iran erlitten haben. Und dies ist das Schicksal derer, die sich mit dem islamischen System zerstreiten wollen, fügte der Präsident hinzu. Iran demonstriert jedes Jahr am 18. April, dem Tag der iranischen Armee, seine militärische Stärke auf Paraden. Die Botschaft der Tapferkeit, Macht, Stärke und Ausdauer der iranischen Streitkräfte an alle Benachteiligten und Unterdrückten der Welt ist, dass unsere Streitkräfte heute ihre Quelle der Hoffnung sind. Denn die Unterstützung der Unterdrückten der Welt ist eines der Prinzipien der Politik der Islamischen Republik Iran, so Raisi. Iran bestellt den schwedischen Geschäftsträger ein. Nach der Schändigung des Heiligen Korans in Schweden ist der Geschäftsträger dieses Landes am Sonntag ins iranische Außenministerium einbestellt und ihm der starke Protest der Islamischen Republik Iran übermittelt worden. Dabei verurteilte ein Verantwortlicher im iranischen Außenministerium die Koranverbrennung im gesegneten Fastenmonat Ramadan als einen blasphemischen und beleidigenden Akt. Er unterstrich die Verantwortung der schwedischen Regierung diesbezüglich und forderte sie zu einem sofortigen und entscheidenden Handeln auf, um die mehrmalige Entweihung des Heiligen Korans in diesem Land zu stoppen und eine Nichtwiederholung zu garantieren. Er bezeichnete die Beleidigung der Heiligtümer von mehr als 2 Milliarden Muslimen weltweit und die Verletzung ihrer Gefühle als den schlimmstmöglichen Missbrauch der Meinungsfreiheit und sagte, dass dieser bedauerliche Vorfall, der bei einer durch die schwedische Polizei genehmigten und geschützten Versammlung passierte, das Image Schwedens in der islamischen Welt beschädige. Der Geschäftsträger der schwedischen Botschaft drückte sein Bedauern über den Vorfall in seiner Heimat aus und sagte, er werde den Protest der Islamischen Republik Iran unverzüglich an die Spitzenpolitiker seines Landes weiterleiten. Der türkische Fernsehsender TRT World zeigte Bilder von Rasmus Paludan, dem Chef der rechtsextremen Gruppierung Stram Kurs, der bei einer Kundgebung in einer Kleinstadt in Schweden versucht, den Heiligen Koran zu verbrennen. Verschärfte Spannungen zwischen Moskau und Tel Aviv, israelischer Botschafter einberufen. Inmitten der Spannungen mit Israel in der Ukraine-Krise hat Russland am Sonntag den israelischen Botschafter ins Außenministerium einbestellt. Damit reagierte Russland auf die jüngste Stellungnahme des Außenministers des zionistisch-israelischen Regimes, Yair Lapid, welcher den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt hat. Das israelische Regime hat zum russischen Angriff auf die Ukraine eine widersprüchliche Stellung angenommen. Es stimmte einerseits für die Resolution der UN-Vollversammlung zur Verurteilung der Militäroperation Russlands in der Ukraine und Suspendierung der Mitgliedschaft Russlands im UN-Menschenrechtsrat. Andererseits erklärte es aber, dass es sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht anschließen werde. In einer Erklärung kritisierte Moskau die Äußerungen des israelischen Außenministers Yair Lapid sowie die israelische Stimmung zur Resolution zur Verbannung Russlands aus dem Menschenrechtsrat der UNO. In einem beispiellosen Schritt hat Russland zudem Details der jüngsten israelischen Luftangriffe in Syrien veröffentlicht. Zugleich prangerte das russische Außenministerium in seiner Erklärung Israel wegen der jüngsten Ereignisse in der Al-Aqsa-Moschee an und hob hervor, Israel habe den Gazastreifen in ein großes Gefängnis für die Palästinenser verwandelt. Weiter hieß es in der Erklärung, es ist ein schlecht getarnter Versuch gewesen, die Situation in der Ukraine auszunutzen, um die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft von einem der ältesten ungelösten Konflikte, dem israelisch-palästinensischen Konflikt, abzulenken. Die Erklärung verurteilte Israel wegen illegaler Besetzung und schleichender Annexion palästinensischer Gebiete und der Blockade des Gazastreifens. Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass israelische Soldaten auch heute erneut in die heilige Stätte eindrangen und Gläubige aus ihren Höfen entfernten, um Siedlern Zugang zum Gelände zu gewähren. Die Streitkräfte belagerten Gebetshallen als Scharfschützen auf die Dächer der Al-Aqsa-Moschee und angrenzende Gebäude kletterten, hieß es. Pakistaner veranstalten Protestkundgebung vor dem US-Konsulat in Frankfurt. In Deutschland lebende Pakistaner haben sich aus Protest gegen die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten ihres Landes vor dem US-Konsulat in Frankfurt versammelt. Die Einmischung der USA, welche zur Absetzung des pakistanischen Premierministers Imran Khan durch die Oppositionsparteien führte, hat das Land in eine schwere politische Krise gestürzt. Laut der russischen Nachrichtenagentur Ruptly versammelten sich die in Deutschland ansässigen Pakistaner am Sonntag vor dem US-Konsulat in Frankfurt, um gegen die US-Einmischung in die internen Angelegenheiten Pakistans zu protestieren. Sie trugen pakistanische Flaggen sowie Fotos von Imran Khan und gaben Parolen gegen die USA aus. Am Samstag demonstrierten zehntausende Menschen in verschiedenen pakistanischen Städten gegen die Einmischungen der USA und ihren Versuch, in Pakistan eine importierte Regierung an die Macht zu bringen. Die Haltung von Imran Khan zu Russland und der Ukraine gefiel den USA nicht. Sie hatten Imran Khan mit der Absetzung gedroht. Der frühere pakistanische Premierminister geht davon aus, dass die Vereinigten Staaten mithilfe der pakistanischen Oppositionsparteien ihre Drohung wahrgemacht haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 15 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14 Grad, Mashhad 10 Grad, Isfahan 16 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandarabas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Nachdem wir die Sure Qamar zu Ende gesprochen haben, wenden wir uns der nächsten Sure im Koran, der Sure 56, zu. Sie heißt Ar-Rahman. Ar-Rahman sind auch die ersten Worte in dieser Sure. Ar-Rahman ist einer der Namen Gottes und bedeutet der Al-Erbarmer. Dieser Name spiegelt ein Attribut Gottes wider, nämlich seine umfassende Barmherzigkeit, die in der Schöpfungsordnung zum Ausdruck kommt. In dieser Sure macht der Koran auf die verschiedensten materiellen und immateriellen Gaben und Gnaden, welche Gott im Diesseits und Jenseits beschert, aufmerksam. Nach Nennung einer Gabe fragt Gott seine Diener, welche der Gottesgaben sie denn verneinen wollen. Auch die Sure Ar-Rahman wird wieder eingeleitet mit Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Gottes des Allerbarmers, des Gütigen. Die Verse 1 bis 4 lauten daraufhin:
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan.
Gott, der Allerbarmer, hat den Koran gelehrt. Er hat den Menschen erschaffen. Er hat ihn deutliche Rede gelehrt. Allah ist der Name Gottes, der immer wieder im Koran vorkommt. Und Rahman ist eigentlich ein Attribut Gottes, aber das Attribut Rahman kommt so oft im Koran vor, dass es wie Allah zu einem Gottesnamen geworden ist. Diese Sure weist an erster Stelle auf die Offenbarung des Korans und darauf hin, dass dieses Buch dem Propheten des Islams und durch ihn allen Menschen und Dschinnen gelehrt wurde. Danach erst erfolgt der Hinweis auf die Erschaffung des Menschen durch Gott. Dass die Offenbarung des rechtleitenden Himmelsbuches vor der Erschaffung des Menschen genannt wird, demonstriert ihren großen Wert und mag ein Fingerzeig dafür sein, dass der wahre Wert des Menschen in der Befolgung der Rechtleitung Gottes besteht. Von all den Eigenschaften des Menschen hebt Gott daraufhin im oben genannten Vers 4 die Fähigkeit hervor, sich auszudrücken. Diese Fähigkeit gehört zu seinen Vorzügen gegenüber den Tieren. Deutliche Rede betrifft allerdings nicht nur die mündliche, sondern auch die schriftliche Rede. Deutliche Rede spielt in beiden Formen eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des menschlichen Lebens und Entstehung und Fortschritt von Zivilisationen. Wäre dem Menschen nicht die Gnade beschert, sich auszudrücken und seine Rede schriftlich festzuhalten, hätte er sein Wissen und seine Erfahrungen niemals an die nachfolgenden Generationen weitergeben können. Folglich wären nie die erforderlichen Vorbedingungen für den Fortschritt der Wissenschaft und Technologie zustande gekommen. Wir können uns 5 Dinge vor Augen halten. Erstens, die Allbarmherzigkeit ist ein Attribut Gottes, welches alle Lebewesen und Dinge umfasst. Sie ist die Quelle der göttlichen Schöpfungs- und Gesetzesordnung. Zweitens, Gott wollte, dass wir zu Beginn eines jeden wichtigen Tuns die Worte Bismillahirrahmanirrahim im Namen Gottes des Allerbarmers des Gütigen sprechen und uns auf diese Weise neben seinen Namen auch an seine Allbarmherzigkeit und Gnade erinnern. Drittens, es gebührt Gott zu lehren. In Wahrheit ist er der erste Lehrer der Menschheit. Natürlich muss ein guter Lehrer barmherzig und gütig sein. Viertens, darin, dass der Mensch bei der Erschaffung mit Lernfähigkeit beschert wurde, kommt die Allbarmherzigkeit Gottes zum Ausdruck. Ebenso tritt die Allbarmherzigkeit Gottes darin zutage, dass Gott den Koran gelehrt hat, um die Menschen recht zu leiten. Fünftens. In jener Fähigkeit des Menschen, die ihm als Mittel zur Übertragung von Wissen, Wissenschaft und Erfahrung dient, nämlich in seiner Befähigung zu deutlicher Rede, ist ebenso eine Manifestation der Allbarmherzigkeit Gottes zu sehen. Es folgen die Verse 5 und 6 der Sure 55, Ar-Rahman.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
Die Sonne und der Mond laufen nach Berechnung. Die Pflanzen und die Bäume werfen sich vor ihm nieder. Nachdem zuerst die beiden Geschenke Gottes, nämlich die Offenbarung des Korans und dann die Fähigkeit des Menschen, sich auszudrücken, was einer seiner Vorzüge gegenüber den anderen Geschöpfen darstellt, genannt wurden, wirft der Koran erst einen Blick auf den Himmel und dann auf die Erde. Der Vers 5 beinhaltet, dass Sonne und Mond sich gemäß einem festgelegten Plan bewegen. Die Masse der beiden und ihr Abstand zueinander und zur Erde beruhen auf genauer Berechnung. Diese Berechnung ist so präzise, dass bereits bei der geringen Abnahme bzw. Zunahme des Abstandes der Erde zur Sonne alle Menschen und Lebewesen auf der Erde vor lauter Hitze bzw. lauter Kälte sterben würden. Dadurch, dass die Erde sich um ihre eigene Achse dreht, entsteht der Wechsel von Nacht und Tag. Und dadurch, dass sie regelmäßig die Sonne umkreist, entstehen die verschiedenen Jahreszeiten und die Monate im Sonnenkalender. Und weil der Mond die Erde auf seiner festgelegten Bahn umkreist, entstehen die verschiedenen Monate des Mondkalenders. Das alles sind klare Beispiele für die genau berechnete Ordnung in der Welt. Für die Gelehrten sind der Verlauf des Mondes und die Stellung der Sonne am Himmel so regelmäßig und genau berechnet, dass sie ihm voraussagen können, wann genau innerhalb mehrerer zukünftiger Jahrzehnte Mond- oder Sonnenfinsternisse vorkommen werden. Zudem ist die Existenz der Sonne, dieser heißen, feurigen Sphäre, eines der größten Geschenke Gottes an die Menschheit. Denn ohne ihr Licht und ihre Wärme gäbe es kein Leben auf der Erde. Das Wachstum der Pflanzen und die Entstehung der notwendigen Nahrung für den Menschen, sowie die Entstehung des Regens und des Windes, sind alle dem Segen dieses großen göttlichen Geschenkes zu verdanken. Aber auch der Mond übernimmt eine wichtige Rolle für das menschliche Leben. In den dunklen Nächten ist er eine helle Leuchte. Dank seiner Anziehungskraft entstehen die Gezeiten in den Meeren und diese sind für den Fortbestand einiger Tierarten von Bedeutung. Außerdem lässt sich aus den Gezeiten Energie gewinnen. Auf der Erde versorgen die verschiedensten Pflanzen und Bäume die Menschen und die Tiere mit Nahrung. Pflanzen und Bäume gehorchen den Gesetzen der Natur, welche Gott für sie festgelegt hat, und sie weichen nicht im geringsten von diesen Gesetzen ab, sondern unterwerfen sich dem göttlichen Willen. Folgendes wird anschaulich. Erstens. Himmel und Erde werden aufgrund einer bestimmten präzisen Ordnung geregelt, und weder die Himmelskörper noch die Erde verlassen die Bahnen, die Gott für sie bestimmt hat. Zweitens. Die Daseinswelt steht voll im Dienste der Menschheit, aber der Mensch verhält sich auf eine Weise, als ob er fest vorhat, Natur und Umwelt zu zerstören. Drittens. Die ganze Welt ist einer Ordnung und einem Programm unterworfen, welche Gott von vornherein festgelegt hat. Nun noch die Verse 7 bis 9 der Sure Rahman, nämlich:
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
Den Himmel hat er emporgehoben und die Waage aufgestellt zur Vermessung jeder Sache, damit ihr beim Wägen nicht das Maß überschreitet und messt das Gewicht in Gerechtigkeit und gebt beim Wägen nicht weniger. Die obige Stelle enthält als erstes im Anschluss an die vorherigen Verse den Hinweis auf die Erschaffung der gewaltigen Milchstraßen mit Milliarden von Sternen und Planeten. Gott hat alles einem bestimmten System unterworfen. Er hat das gewaltige All aufgestellt und ins Gleichgewicht gebracht. Er hat aber auch für seine Gesetzesordnung eine Waage aufgestellt. Mithilfe dieser Waage sollen die Menschen messen, was recht und gerecht und die Wahrheit ist, damit sie sich von dem fernhalten, was Unrecht und Lüge ist. Sie sollen in wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten und hinsichtlich der Rechte des Einzelnen und der Gesellschaft anhand dieses Kriteriums Recht und Unrecht feststellen können und Maß halten. Bei der Erwiderung der Rechte der anderen dürfen sie weder übertreiben noch etwas versäumen. Die göttliche und soziale Gerechtigkeit sollte als Kriterium für die Beziehungen zu den anderen dienen. Es lassen sich abschließend folgende zwei Punkte hervorheben. Erstens, die Daseinsordnung ist nicht nur genau vorausgeplant, sondern sie steht auch im Gleichgewicht. Das zeigt, dass sie nicht zufällig entstanden ist. Zweitens, ähnlich wie für die Schöpfungswelt eine Waage aufgestellt und sie ins Gleichgewicht gebracht wurde, dient auch die Offenbarung und das Religionsgesetz als Waage, um ein gerechtes Gleichgewicht herzustellen. Das bedeutet, die Menschen sollen bei Regelung ihrer Angelegenheiten das Prinzip der Gerechtigkeit beachten und sich dabei auf die Offenbarung und die Vernunft als Maßstab stützen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesam Muddin Seraj mit dem Titel Bitu Besar Nemi Shavad. Das heißt, ohne dich geht es nicht.
همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود
بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد
جان ز تو جوش می کند دل ز تو نوش می کند عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی
شاید
سر نمی شود بی تو به سر نمی شود
بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود
بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی واقعرم سقر شدی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge unserer Sendung Einmalige Gelegenheiten. Weiterhin guten Empfang.
Einmalige Gelegenheiten.
Das Fasten soll die schlechten Eigenschaften ausmerzen. Friede sei den Gästen Gottes, die dank der Kraft des Glaubens ihr Ego gezügelt haben und durch rechtschaffene Werke auf dem Weg zum wahren Glück sind. Ihnen hat Gott im Vers 29 der Sure 13 Ra'ad verheißen: Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es das Leben in Seligkeit geben. Und für sie wird eine schöne Heimstatt da sein. Wir sagten, dass es bei allen Religionen, ob himmlischen Ursprungs oder nicht, das Fasten gibt. Das Judentum ist eine der ältesten Offenbarungsreligionen, welche ihren Anhängern das Fasten gebietet. Gemäß der jüdischen Scharia, Religionsgesetz, sind die Mädchen ab 12 und die Jungen ab 13 Jahren zur Einhaltung aller religiösen Gebote verpflichtet. Jemand, dem das Fasten schadet, wie Frauen, die schwanger sind oder stillen, sind von der Fastenpflicht befreit. Gemäß dem jüdischen Religionsgesetz gelten neben dem Verzicht auf Essen und Trinken noch weitere Sitten, wie die Verlesung der Tora, das Sprechen von Bittgebeten, das Sündenbekenntnis, der Besuch an den Gräbern und dass der Fastende auf dem Boden schläft, nicht redet und keine Musik hört. Die Gläubigen halten während der Fastenzeit sogar die Kinder von der Nahrung und das Vieh vom Futter ab. Das Fasten, ob Pflicht oder freiwillig, dauert vom ersten Morgengrauen bis zur vollständigen Dunkelheit, mit Ausnahme des Fastens am Versöhnungstag Yom Kippur und am 9. Tag des Monats Av, Tisha B'Av, der an den Tag der Zerstörung Jerusalems durch die Römer erinnert. Zu den beiden letztgenannten Anlässen wird von einem Sonnenuntergang bis zum nächsten 25 Stunden lang gefastet. Das Pflichtfasten umfasst das Fastengebot, welches in der Heiligen Schrift vorgeschrieben wurde, oder soll an bestimmte Tage erinnern, von denen darin geschrieben steht, wie der Yom Kippur, der Tag, an dem den Israeliten verziehen wurde, dass sie das goldene Kalb angebetet haben, oder der Tisha Av, und der 17. des Monats Tammuz, der an die Erstürmung Jerusalems durch die Babyloner und an andere Ereignisse erinnert. Außerdem haben die Rabbiner Fastenpflichten festgelegt, wie das Fasten am ersten Montag nach dem Passafest, anlässlich der Befreiung der Israeliten aus der Versklavung durch die ägyptischen Pharaonen, und den letzten Tag jedes Monats, genannt Kleiner Kippur. Jeder kann zu eigenen persönlichen Anlässen freiwillig fasten. Beispiele sind das Fasten anlässlich des Todes der Eltern oder auch das Fasten eines Brautpaares am Hochzeitstag. Nun wollen wir das bekannteste der jüdischen Fastengeboten näher betrachten, nämlich das Fasten zum Yom Kippur. Die Juden müssen an diesem Tag ihr Fasten eine halbe Stunde vor dem Sonnenuntergang beginnen und dürfen es dann am nächsten Tag eine halbe Stunde nach dem Sonnenuntergang wieder beenden. In diesen 25 Stunden verzichten sie auf Essen und Trinken und auf die Verwendung von Parfum und Körperöl. Sie dürfen auch nicht baden, keine Laderschuhe tragen und mit ihrem Ehepartner verkehren. Es ist unter der Juden üblich, am Vorabend zum Yom Kippur zu feiern und festlich zu speisen. An diesem Tag kommt ein Brot auf den Tisch, welches wie ein Flügel aussieht und an die Engel erinnern soll. Die Gläubigen kleiden sich am Kippur-Tag zum Zeichen der Freude in Weiß. Sie gehen viermal zum Gebet in die Synagoge, tragen Gott ihre Bitten vor und verlesen außerdem im Stehen einen Text mit der Bitte um Vergebung. Das Ende des Yom Kippur und des Fastens kündigen die Rabbiner mit dem Schofarhorn an. Der Yom Kippur geht auf folgende Ereignisse zurück. Prophet Moses hatte sich für 40 Tage von seinem Volk getrennt. Er bestieg den Berg Sinai, um dort zu fasten und zu beten und die Tafeln mit den 10 Geboten zu empfangen. Bei der Rückkehr stellte er fest, dass einige der Israeliten dem goldenen Kalb, das Samiri angefertigt hatte, huldigten. Moses kehrte wieder auf den Berg Sinai zurück und die Juden verbrachten 40 Tage lang mit Gott dienen und gaben ihre Reue kund. Am 10. Tag des 7. hebräischen Monats, als Moses erneut vom Sinaiberg zurückkam, vergab Gott den Juden ihre Sünden. Und dieser Tag wurde zum Tag Yom Kippur, an dem die Juden ihren Alltag ruhen lassen und in den Synagogen mit gottesdienstlichen Werken verbringen. Gemäß der Tora besteht der Sinn des Fastens im Judentum unter anderem darin, Sicherheit vor dem Übel der Feinde zu gewinnen, sich selig auf die Erfüllung der religiösen Pflichten vorzubereiten und seine Reue wegen vergangener Sünden kundzutun. Durch Fasten soll gemäß der jüdischen Lehre der Fastende sich Gott zuliebe bescheiden, sein Verhalten und sein Tun verbessern und wahrhaftig reuevoll Umkehr machen. Stelle im Buch des Jesaja heißt es, dass die Juden einst beklagten, weil Gott sie, obwohl sie doch fasten, nicht beachtet. Gott begründet dies damit, dass sie nicht durch das Fasten bescheiden, sondern im Gegenteil stolz und ungerecht geworden sind. Er wirft ihnen vor, dass sie während des Fastens ihre Untertanen unterdrücken, miteinander streiten und ihr eigenes Vergnügen und eigene Vorteile verfolgen. Gott erinnert die Anhänger des Judentums daran, dass das Fasten, welches von ihm anerkannt wird, ein Fasten ist, bei dem sie Unterdrückung, das Böse und die Ungerechtigkeit beenden, die Unterdrückten befreien, die Hungernden speisen, jene kleiden, denen es an Kleidung mangelt, und die Türen zu ihren Häusern für die hilflosen Bedürftigen öffnen. Diese Stelle im Buch des Jesaja beinhaltet, dass Gott nicht mit dem jüdischen Volk zufrieden war, welches den Sinn des Fastens unbeachtet ließ. Diese oberflächliche Einstellung gegenüber dem wahren Gott dienen und dieser Egoismus und Ungerechtigkeit stellen ein Verhalten dar, das wir heute noch bei einem Teil des jüdischen Volkes beobachten. Ein Teil dieses Volkes, welcher sich Israel nennt und aufgrund seiner Maßlosigkeit ein Gebiet an sich gerissen hat, das ihm nicht gehört, unterdrückte nunmehr seit mehr als 70 Jahren die Bevölkerung von Palästina. Sie zerstören deren Häuser oder töten ihre Inhaber und vertreiben die Palästinenser aus der Heimat ihrer Vorfahren. Angesichts dieses großen Unrechts, welches extremistische Juden betreiben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie sich von ihren Sünden durch Fasten reinwaschen könnten, selbst wenn sie 40 Tage oder noch länger fasten. Sie fasten am Kippurtag, um sich von ihrer Sündenlast zu befreien, während ihre Herzen weiterhin angefüllt sind mit Gewaltsamkeit, Selbstsucht und Ungerechtigkeit. Nach all den Jahren, nach denen Moses, Friede sei mit ihm, vom Berg Tur Sinai zurückgekehrt ist, scheint dieser Teil des jüdischen Volkes noch immer anstelle des einen Gottes lieber dem goldenen Kalb von Samiri dienen zu wollen. Der Monat Ramadan ist der Monat, sich zu bessern und sich charakterlich zu veredeln. Zusammen mit dem Koran kommen wir auf diesem Pfad leichter voran. In diesem Monat entsteht eine neue Atmosphäre. Sie dient dazu, dass der Mensch sich von dem Spektakel des Lebens und den Dingen, die ihm im Leben Stress bereiten und seine Unachtsamkeit hervorrufen, befreit und den Weg zum wahren Glück geht. Einer der großen Vorzüge des Monat Ramadan ist also die Erziehung des Menschen und die positive Entfaltung seiner Personalität. In der Tat harmonisieren die ansprechenden Verse des Korans mit der gottgegebenen inneren Natur des Menschen, der Fitra. Und weil seine Worte von Seiten des gewaltigen, einzigartigen und weisen Schöpfers geoffenbart wurden, haben sie eine tiefe Wirkung auf den Menschen und unterstützen ihn bei der Selbstziehung. Der Koran wirkt sich nachhaltig auf alle Seiten des Lebens aus. Und wenn aufgrund des korrekten Verständnisses von seinen Lehren gehandelt wird, werden die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Menschen auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene geschaffen. Gottesfürchtige Menschen nutzen den Koran als Anleitung für ihren Weg und ihr Verhalten und achten auf die Einhaltung seiner Gebote und Verbote. Das Herz der Gottesfürchtigen beruhigt sich mit Hilfe des Korans und sucht in schwierigen Zeiten Rat und Unterstützung bei ihm. Und so wird der Monat Ramadan im Licht der Verse des Korans noch schöner und weist den Weg zur Rettung und wahrem Glück. Wir schließen mit Worten Imam Sajjads aus seinem Sahifa Sajjadia. O Gott, lass den Koran im Dunkel der Nächte mein Vertrauter werden. Lass ihn gegenüber den Verführungen Satans mein Wächter sein. Mache ihn zum Bewahrer meiner Zunge vor unsinnigem Gerede. Und lass ihn immer, wenn Unachtsamkeit mich überkommen hat, zu meinem Ermahner werden, auf dass du meinem Herzen auf diesem Wege die erstaunlichen Dinge des Korans und alles Sagens und Hörenswerte in ihm zeigen mögest. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Thank you.